Der Ernst des Lebens beginnt. Ein Traum droht zu platzen und ein Thronfolger wird gesucht.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meiner Kollegin Katharina Gülke.
Hallo.
Patrick Göllner.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir steigen direkt mit einem Thema ein, was sehr viele junge Leute betrifft, nämlich die Schule ist wieder losgegangen und es gab ganz viele i-Dötzchen. Patrick, du warst vor Ort, ne?
Ja, ich war bei insgesamt, ich glaube, 6 Grundschulen, habe da Fotos gemacht von den i-Männchen, die da eingeschult wurden. Die Fotos sind ja auch alle auf unserer Website jetzt mittlerweile.
Ja, wird auch, Galerie wird auch immer noch vervollständigt, ja. Ist noch nicht ganz fertig. Ja,
also die sind alle dann bei uns zu sehen, alle Schulen, die wir besucht haben. Ich war bei 6 dabei. Hab viele motivierte Lehrer gesehen und kennengelernt. Also ist nämlich so, dass die genauso aufgeregt sind wie die Kinder, die eingeschult werden, haben die mir versichert. Weil das ist so, ja, wie so eine gemischte Tüte. Man weiß nicht, was da kommt, wie die Kinder so sind. Also die gehen die Namenslisten durch, die wissen dann auch noch schnell, wie die alle heißen, aber dann müssen die Gesichter noch zugeordnet werden und dann geht's halt los. Ne? Es gibt natürlich auch viele Probleme, die Schulen so haben. Stichwort fehlende Kita-Vorerziehung, wenn man das mal so nennen will. Also mir hat ein Lehrer gesagt, also er merkt schon, wenn Kinder nicht in der Kita waren, wie die so drauf sind. Also dass die nicht wissen, wie sie eine Schere halten sollen, dass sie nicht wissen, wie man einen Stift halten soll, dass die Farben nicht erkennen können oder unterscheiden können, dass sie nicht sagen können, das ist blau, rot, grün. Eine andere Lehrerin hat mir berichtet von Kindern, wo die ganze Sozialisation fehlt, wie man sich unterhält, dass man ruhig sein muss, wenn ein anderer redet, dass man zuhören muss, dass man andere stört, wenn man einfach so rumplärt oder so. Also solche Sachen, die fehlen. Der eine Schulleiter meinte, er will der Stadt keinen Vorwurf machen, es werden ja genug Kitas gebaut, aber es fehlt immer noch an Plätzen. Ja, ja. Es ist einfach nicht genug. Und da sind dann aber, denke ich mal, auch die Eltern gefragt, also da einzuspringen, also Kindern beizubringen, wie man einen Stift hält oder wie man eine Schere schneidet. Kann ja auch gefährlich sein, wenn man sich irgendwann mal in den Finger schneidet. Also das sind so Sachen, die ich da erlebt habe. Ansonsten waren das eigentlich ganz, ganz schöne Events, wie man sie sich vorstellt. Viele Eltern dann mit Schultüten, sowas alles, wie man das früher auch kennt, eigentlich unverändert und das ist eigentlich eine schöne Sache gewesen. Und wie gesagt, die Fotos gibt es alle bei uns auf der Website zu sehen.
Genau, und dann kommt auch noch eine extra Beilage. Du warst aber doch auch an der Pestalozzi-Schule am Einschulungstag.
Genau, da war ich am Einschulungstag, das war letzte Woche Donnerstag.
Ja.
Toller Event, kann man sagen. Also erst, ganz klassisch, die gehen auch alle in die Kirche, wie die Grundschulen das so machen. Dann geht es auf den Schulhof los, dann lernt man da die Lehrer kennen, geht in die Klassenräume. Da sind die Kinder dann erst einmal alleine mit ihren Lehrerinnen überwiegend haben dann die Schulpläne kennengelernt, die Stundenpläne, dann durften die Eltern rein, mal alles kennenlernen, da wurden viele Fotos gemacht, danach gab es Kaffee und Kuchen, also eine schöne Feier eigentlich. Ne? Also Pestalozzi-Schule, es gibt ja so einige, also die hat nicht so den besten Ruf, sagt man so, aber der Schulleiter Christian Schröter sagte, das kommt oft von Leuten, die seit 20 Jahren nicht mehr da waren, ne? Also die so ein Image da verbreiten und die auch viel von außen reintragen. Also wenn man sich das mal von innen anguckt, dann ist das nicht so. Also Stichwort Migration. Ne? Also da sind sehr viele Migrantenkinder, da sieht man so. Auch viele Mütter, die mit Kopftuch da rumrennen, aber der sagte mir, das sind Mütter, die sich da engagieren, die da Kaffee und Kuchen verkaufen oder eben so für einen guten Zweck da ehrenamtlich einspringen oder so. Und viele andere, die über diese Schule meckern, sieht man dann nicht. Ne? Und das ist der Unterschied. Ne?
Ja, das ist ja häufig so. Die Leute, die meckern von außen, ne, und aber sich damit auseinandersetzen mal wirklich und gucken, wie es wirklich ist. Aber wo du gerade sagtest, seit 20 Jahren nicht mehr da. Ich kann mich erinnern, so zu meiner Zeit hier als freier Mitarbeiter war ich auch da öfters. Das ist so 20 Jahre her ungefähr. Ich habe da nie was Negatives irgendwie so wahrgenommen, sage ich jetzt mal, so im Unterschied mit anderen Schulen. Verstehe ich gar nicht, dass da so manche Leute so komisch drauf sind dann.
Ja, er sagt doch, also die Probleme, die da sind, die haben andere Schulen mit Sicherheit auch, ne, in ähnlichem Ausmaß vielleicht oder im anderen Ausmaß, aber solche Probleme, die gibt es ja überall an Schulen, ne? Ja, ich meine, gut, ich hab da auch einen Schüler gesehen, den wollte ich fotografieren, weil er ganz witzig aussah, der war toll kostümiert, muss man sagen, wollte den fotografieren und hab den dann was gefragt und die Mutter musste dann übersetzen, weil er gar kein Deutsch konnte. Das ist natürlich ein Problem. Also wie kann ich eingeschult werden, wenn ich der Sprache des Landes nicht mächtig bin? Ne? Das ist dann schon eine Sache, womit die Lehrer dann zu tun haben.
Ja, aber das ist ja typisch Bildungssystem. Also es kommen ja an alle Schulformen kommen ja Kinder, die kein Deutsch sprechen können und die Lehrerinnen und Lehrer, die dafür gar nicht ausgebildet ausgebildet wurden. Ja. Also auch Grundschullehrerinnen und Lehrer, muss man ja sagen. Klar, es gibt das Fach Deutsch, aber den Erwerb der deutschen Sprache, den müssen ja eigentlich normalerweise Lehrerinnen und Lehrer den Kindern nicht beibringen. Mhm. Und das denen plötzlich alles auch noch aufzumuten. Also das ist ja mit eigentlich das größte Problem, ja. Dass es viel zu wenig Deutschkurse, egal ob jetzt für Kinder von Flüchtlingen oder Migrationsfamilien mhm. oder halt eben von den für die Eltern gibt. Das ist ein Riesenproblem und ja. das plötzlich auch noch dem Bildungssystem, das sowieso schon angeschlagen ist in Deutschland, auch noch zuzumuten, finde ich, geht gar nicht.
Mhm. Gibt es denn da nicht irgendwie sowas wie eine Auffangklasse, so hieß das bei uns damals in der Grundschule? Es gab immer eine Klasse, das war eine Lehrerin, die darauf spezialisiert war. Alle Kinder, die noch kein Deutsch konnten, kamen da erstmal rein für ein halbes oder ganzes Schuljahr und dann ja, wurden die fit gemacht, haben die Sprache gelernt, haben Deutsch schreiben gelernt natürlich auch und so die ganzen Grundlagen, ja, die man halt braucht. Mhm. Gibt es sowas gar nicht mehr?
Habe ich jetzt an der Pestalozzi-Schule nicht kennengelernt, die haben 3 Klassen und das war's, ne? Und das geht ganz normal so seinen Gang.
Ja, ich kenne das von weiterführenden Schulen. Da hast du ja diese sogenannten internationalen Klassen, die ja. heißen ja in allen Schulen anders. Mhm. Bei Grundschulen gibt es sicher auch, muss es ja geben.
Eigentlich
aber da kann ich es dir nicht sagen, aber bei weiterführenden Schulen weiß ich es. Da haben wir auch schon oft genug drüber selber berichtet. Und meine Mutter ist auch in so einer Klasse aktiv. Deswegen kenne ich das ziemlich gut. Und an weiterführenden Schulen gibt es das viel. Da sind die so 2 Jahre in der Klasse, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und soll dann in die Regelklassen gehen. Wobei das an je nachdem welcher Schulform auch eine Idee ist, wo man so denkt, so ja, 2 Jahre, um Deutsch zu lernen. Schwierig.
Ambitioniert, ja. Mhm.
An der Stelle auf jeden Fall ein dickes Lob für die ganzen Pädagogen, die ich da kennengelernt habe und Pädagoginnen. Ja. Also ich habe ja nur Fotos machen müssen, also nur, ne? Also von Erstklässlern, die gucken dann weg. Und also ich habe 20, 30 Fotos pro Klasse gemacht und immer die Hand hoch, guckt hier hin. Und man guckt sich die Bilder dann an. Einer guckt immer weg, einer dreht sich immer um. Das ist schon schwierig mit so einem Haufen. Die sind dann auch natürlich auch aufgeregt, weil dann auch noch Pause war oder so. Ne? Da ist schon schwierig. Und die den ganzen Tag so zu betreuen, also Hut ab vor den Leuten, die das können. Ne? Also ich hätte nicht die Nerven dazu, muss ich ehrlich sagen. Also ihr macht da einen super Job.
Absolut.
Ne? Und auch mit noch einem Lächeln und eben auch so diesem Spaß daran, dass es was Neues ist. Also selber aufgeregt sein als da sind ja auch relativ junge Leute. Also die eine Lehrerin, die war 27 Jahre alt, hat jetzt ihre erste Klasse übernommen. Ne? Also Hut ab und Respekt.
Ja, absolut.
Muss ich auch sagen, damals so mit Blick auf Studium habe ich auch, ich meine, Journalist wollte ich eigentlich immer werden, aber die Alternative wäre tatsächlich Lehrer geworden. Aber da habe ich mir auch immer gedacht, könnte ich vielleicht so in der Oberstufe, aber bei Kindern, das ist, also wirklich, dieser Respekt vor den Leuten völlig gerechtfertigt. Das muss man einfach können, glaube ich auch. Da muss man so ein Talent mitbringen und auch so eine innere Einstellung, weil ich glaube, sonst klappt das nicht.
Nee.
Dafür muss er geboren sein.
Definitiv.
Ja, und ich war jetzt an 6 Schulen, auch an der Glückaufschule, die ja nochmal ein Sonderfall ist, wo eben Kinder auch mit teilweise geistigen Behinderungen sind. Das ist nochmal eine noch schwierigere Aufgabe für die Leute, aber ich war an diesen 6 Schulen und habe da eigentlich nur super Leute kennengelernt. Also jetzt in der Kürze der Zeit, in der ich da war. Ne? Also wirklich toll.
Ja, und vergisst man ja auch vielleicht so aus der eigenen Schulzeit, da behält man sich ja auch immer nur so die ganz negativen und ganz positiven Sachen. Es ist ja wirklich in der breiten Masse so, dass die Lehrer dermaßen engagiert sind. Natürlich in seiner gesamten Schullaufbahn, da trifft man natürlich auch mal auf welche, die schon resigniert haben oder so, aber der ganz große Teil ist wirklich engagiert dahinter und bewundernswert, wirklich.
Absolut.
Also mit so einer Meute dann auch fertig zu werden. Es gibt in Sachen Schule ja noch eine andere Nachricht jetzt aus der Woche, ne? Vom Gymnasium im Lohe Kamp. Die haben jetzt mehr oder weniger eine Zusage bekommen, dass endlich ein Anbau errichtet wird. Bis zum Schuljahr 2030 ist es, glaube ich.
Ja, genau. Also ich glaube, Bau soll sozusagen nächsten Sommer starten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder noch ein Jahr später, 27. Ja. Genau. Und bis 2030 soll es fertig sein.
Ja, und da warten die jetzt auch schon lange drauf. Das GIL hat ja da so eine ähnliche Geschichte, auch wie das Doppelgymnasium mit Wohncontainern, in denen unterrichtet wird. Ich selbst habe mein Abitur in solchen Containern geschrieben, die damals in den 80ern für kurze Zeit aufgestellt wurden. Ich habe mein Abi 2002 da drin gemacht. Mittlerweile stehen sie nicht mehr und das ASG hat einen guten Anbau bekommen, aber am GIL war die Situation auch lange Jahre so. Ich kann mich erinnern, als ich in der Oberstufe war, wurden nämlich am GIL auch schon Container aufgestellt damals. Da haben sie sogar noch so eine Aktion gemacht, wir ziehen jetzt ins Big Brother Haus, so nach dem Motto, haben die Oberstufenschüler dann so eine Aktion rausgemacht. Aber die am GIL sind halt auch schon ziemlich Ja, die kennen das Problem schon und es ist nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen, in so Räumen dann unterrichtet zu werden.
Containerlösungen gibt es ja hier und da. Also ich war am ASGSG und die Oberstufe, die 13, die waren dann auch in diesen Containern da hinten, also vor der ADS-Schule. Das war auch so eine Containerlösung. Und ich glaube auch unsere Feuerwehr, die war ja auch kurzzeitig in Container untergebracht. Also ab und zu mal ein Container ist mal kein Problem, das geht schon.
Ja, wenn es ab und zu mal ist. Damals war es ja, glaube ich, auch so 20 Jahre, die Dinger da standen.
Am ASGSG, ja, die waren lange da, ja.
Also so sahen die auch aus. Also da, die bestanden nur noch aus Wasserflecken und Schimmel irgendwie, so gefühlt. Ja, es war nicht schön, aber es war, ich sag mal, der Rest der Schule sah damals zumindest auch nicht viel besser aus. Von daher war man es gewohnt. Ja. Aber es hat sich viel getan, muss man ja sagen.
An der Goethe-Schule tut sich auch einiges. Also der Neubau rechts daneben, wenn man jetzt mal in die Herwester Straße langfährt, wenn Sie nicht wissen, wo das ist, wenn Sie in Altmahl unterwegs sind, zwischen Altmahl und Brassat, die Grenze ist ja die Herwester Straße. Und da können Sie schon mal einen Blick werfen auf den Neubau der Goethe-Schule. Also wird ein imposantes Gebäude, viel Holz, ist jetzt noch weitgehend offen da. Die Kräne, die fahren da hin und her, die Bagger auch. Das wird ein tolles Ding, glaube ich.
Ist doch komplett aus Holz sogar, ne?
Ja, fast ganz komplett. Ja, ganz, ganz tolle Konstruktion. Ja, also ein bisschen teurer auch als ursprünglich gedacht. Aber
30 Millionen,
das waren anfangs, glaube ich, die Hälfte waren da geplant. Ne, aber wenn man jetzt sieht, also das wird ein dicker Klotz. Also tolles Ding, glaube ich.
Ja, sind wir mal gespannt, was draus wird.
Ja.
Schickt uns doch mal eure Erfahrungen, so aus der eigenen Schulzeit vielleicht, vor allen Dingen von der Einschulung oder wenn ihr jetzt Kinder habt, die frisch dabei sind, einfach mal so eure Sicht der Dinge uns mitteilen. Sagt Bescheid und wir freuen uns auf eine Antwort von euch. Und damit kommen wir jetzt kurz zum Werbeblock. Alles, über das wir hier sprechen, wir haben ja gerade schon gesagt, die ganzen Klassenfotos jetzt zum Beispiel, die findet ihr bei uns in der App, in der MZ Plus App und auf maler-zeitung.de. Und da gibt's nach wie vor ein wunderschönes Angebot. 2 Monate, 8 Wochen könnt ihr unser Angebot für nur 1 Euro wahrnehmen. Also Monat für 50 Cent. Wirklich ein Angebot, was man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Und dann habt ihr vollen Zugriff auf alles. Wir machen ja nicht nur diesen Podcast hier und normale Berichte, sondern Livestreams ohne Ende, Reportagen. Wir haben ganz viel andere exklusive Sachen über Schalke, BVB und so weiter auf der Seite. Es lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu schauen und ein Euro für 2 Monate, ich glaube, den haben die meisten von euch übrig da draußen. Des Weiteren natürlich nach wie vor der Hinweis, Taschengeldjäger, das ist eine Aktion von unserer Logistik. Da suchen wir Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen und zwar mit dem Austragen von Prospekten und Zeitungen. Und wenn ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, einmal nachschaut, da findet ihr alle Infos dazu. Und Telesales Manager werden nach wie vor gesucht. Und zwar unser Werbemarkt braucht immer ein bisschen Nachwuchs noch. Und da findet ihr unter exploreyourtalents.de/jobs alle Infos dazu und direkt auch ein Bewerbungsformular. Und vielleicht können wir euch ja dann bald hier im Hause begrüßen. Und dann kommen wir jetzt zu einem Traum, der zu platzen droht. Es geht um die Seilscheibe von AV-Schacht, hilf mir auf der Sprünge, 37. Die war eigentlich dafür gedacht, einen Kreisverkehr zu zieren und dass man sie generell erhält. Und eigentlich schien schon alles, ja nicht in ganz trockenen Tüchern, aber zumindest so, dass man sagt, ja, das machen wir. Und jetzt auf einmal, Katharina, du bist da im Thema, sieht es nicht mehr danach aus. Was ist da passiert?
Also es sollten 2 Seilscheiben vom Doppelbock von AV37 in 2 Kreisverkehre von der Karl-Duisberg-Straße eigentlich errichtet werden. Und jetzt hat man wohl festgestellt, dass die zu groß sind mit 7 Meter Durchmesser und von bis zu 12 Tonnen wiegen die. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich so, dass es nicht mehr kommt. Also ein Kreisverkehr wurde jetzt da schon direkt ausgeschlossen, der südlich vom Stadthaus an der Karl-Duisberg-Straße. Mhm. Da müsste wohl ein großer Abprallschutz errichtet werden, damit man eine Seilscheibe da aufstellen kann. Deswegen muss man auch mal
Abprallschutz?
Gucken. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Da müsste man Thomas Brüsch fragen. Aber da wird es auch schwierig. Und dann hat man festgestellt, bis zu 60.000 Euro soll dieses Projekt mit den beiden Seilscheiben kosten, die aufzustellen. Es ist wahrscheinlich auch zu teuer in der Verschuldungssituation, in der sich Mal befindet. Und deswegen droht das Ganze jetzt tatsächlich zu platzen, was wirklich sehr, sehr schade wäre, weil der Doppelbock wird ja verschwinden. Der wird abgerissen werden. Den wird man nicht als Landmarke erhalten können und dann verschwindet halt ein großes Teil der Bergbaugeschichte aus Mal mit dem Doppelbock. Und dann ist es halt auch so, wenn, also das wird bis Jahresende soll der Doppelbock abgerissen werden Und wenn bis dahin nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden wird, dass die Scheiben doch gerettet werden, dann werden die verschrottet. Und dann,
das wäre nicht so schön.
Nee, und dann sind sie komplett weg. Und deswegen muss da jetzt gerade, besteht schneller Handlungsbedarf. Es gibt auch schon Reaktionen von CDU und SPD. Da wird noch eine Geschichte von uns online gehen. Aber ob man die wirklich retten kann, schwierig.
Ja, und dann hätten wir quasi nur noch, ich glaube, 3 Fördertürme einmal. Ne? Also Erzschacht und die beiden in Hülz.
Genau.
Und das war's dann. Ja. Und sonst ist dann nichts mehr übrig vom Bergbau sozusagen, zumindest was diese Türme angeht. Das wäre wirklich schade. Gerade auf 3.7, das ist ja so der letzte noch in Betrieb gewesene. Das ist natürlich dann sehr schade.
Ja.
Stehen bleiben kann er auch nicht, ne?
Nee.
Weil zum einen nicht mehr so ganz stabil, der ist ziemlich durchgerostet schon an manchen Stellen. Und zum anderen muss man nach wie vor an den Schacht, glaube ich, drankommen.
Genau, ne? Ich glaube, es ist mit Wasserhaltung, darauf mich bitte jetzt nicht festnageln, aber man muss immer noch an den Schacht drankommen. Und deswegen ist es auf gar keine, also es ist keine Option, den als Landmarke stehen zu lassen, hat Robert Bures, der Projektingenieur von der RAG-MI, jetzt auch schon mehrfach betont. Also der muss leider wirklich weg.
Es gibt ja eine Salzscheibe an der Zechenstraße im Industriegebiet, wenn man hinten so den Knick macht. Da ist ja so eine Salzscheibe aufgebaut, wo eben als Denkmal, weil da ja auch die Zeche Brassert war. Die ist allerdings wesentlich kleiner und auch leichter gewesen. Die ist ja, die ist, weiß nicht, 4 Meter oder so. Ne?
Also,
die 7 Meter sind wirklich ein Problem, weil die halt... Das
ist eine Bucht, ne? Also, ja.
Genau, die beeinträchtigen halt die Verkehrssicherheit und dadurch, dass ja für Gate Ruhr für das Projekt auch viele Schwertransporter über die Karl-Duisberg-Straße müssen, beeinträchtigen die auch. Und deswegen jetzt halt wirklich schwierig. Und das ist halt echt schade. Also es gibt auch super viele Facebook-Reaktionen auf Facebook unter diesem Beitrag von uns, dass viele Leute das für sehr, sehr schade halten würden, wenn die verschrottet werden würden und keine Seilscheibe von AV37 überhaupt gerettet werden könnte.
Gibt es denn keine anderen Orte, wo man das aufstellen könnte? Ich meine, Kreisverkehr ist schön und gut, natürlich wird das schön passen so von der Optik her, aber wir haben doch bestimmt noch andere Orte in Mahl, wo man das hinstellen könnte. Jetzt von den Kosten mal abgesehen, ja, ist schweineteuer, weil mit Schwerlastkran und so weiter, man muss die da halt oben nicht nur demontieren, sondern auch irgendwie runterheben können, transportieren, dann wieder aufbauen.
Genau.
Das ist nicht mal eben getan. Aber trotzdem müsste es doch eigentlich andere Orte in der Stadt geben, ihr da draußen. Sagt uns mal Bescheid. mzredaktion@medienhausbauer.de ist die Adresse. Da wird es doch Möglichkeiten geben. Und da wird es doch bestimmt auch Menschen geben, die bereit wären, so ein bisschen Geld mal zu spenden für sowas.
Das definitiv. Und ich glaube, auf Facebook hat irgendjemand geschrieben, vor dem neuen Rathaus, wenn das dann endlich mal fertig saniert ist, könnte man die doch hinstellen.
Oh, dann geht es wieder um Denkmalschutz und dann darfst du dann wieder nicht. Ich sehe schon wieder, wenn man vom Kreilerplatz runtergeht, dann hat man ja freie Hand. Also irgendwo, vielleicht wäre das ja so neben den Burikühen da auf dem Citysee, auf der Insel.
Ja, warum nicht?
Wäre doch vielleicht auch noch was.
Ja, also es gibt Reaktionen von SPD und CDU, also es gibt aus der Politik auf jeden Fall den Wunsch, das auch hinzubekommen. Da kommt noch eine Geschichte, wie gesagt, mein Kollege Thomas Brusch, der da ja am besten von uns allen im Thema ist, kümmert sich drum und mal gucken, vielleicht kriegen sie es ja irgendwie hin, die doch noch zu retten. Aber wie gesagt, alleine das Geld muss ja aufgebracht werden.
Ja.
Und das ist bei der Schuldensituation von Mahl halt echt schwierig.
Ja, ich glaube auch, da müssen Privatleute einspringen oder irgendeine Spendenaktion. Also 60.000 Euro, das wäre, weiß nicht, 1 Euro pro Erwachsenem in Mahl oder so. Das müsste eigentlich irgendwie, müsste man da hinkriegen.
Oder
vielleicht will sie das auch in einen Garten stellen oder so, wenn einen großen Garten hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, da brauchst du beim großen Garten.
Ja, gibt ja genug Leute.
Ja gut, aber dann kannst du es auch finanzieren, wenn du so einen Garten hast.
Dann kannst du es finanzieren und dann kannst du auch so zur Hälfte versenken vielleicht. Also ich hätte da schon Ideen für. Ne? Also, aber das Ding dann zu verschrotten, wäre wirklich eine Schande. Ne?
Ja,
also,
absolut. Ja.
Wir haben doch genug Leute in der Stadt, die Unternehmer sind, die gut Geld haben. Da gibt es doch garantiert Interessenten. Also würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Also gerade wenn es um so ein Stück Stadtgeschichte einfach geht. Weil wie gesagt, es ist ja nicht mehr dann so viel übrig vom Bergbau und so ganz verschwinden sollte es eigentlich nicht, finde ich. Weil ohne den Bergbau gäbe es Mahl nicht.
Eben, das ist so ein großer Teil dieser Stadtgeschichte.
Ja, vielleicht kann man die aufstellen. Hier ist die Salzscheibe von Schacht 37, gerettet durch die Firma XYZ. So, sowas in der Art.
Dann gibt es wahrscheinlich wieder Gemecker, wie damals mit der Brücke über den Lohmühlenteich.
Ja.
Ist ja auch aus privater Hand, sollte oder ist sogar?
Da waren mehrere Firmen dran beteiligt.
Genau, und da hatte man auch bedenkt, von privat und dann ist das, das muss ja eigentlich städtisch und so weiter.
Ja.
Aber komm,
Also die Brücke, ich weiß nicht, wie viele Leute da ihre Hochzeitsfotos drauf gemacht haben. Also die waren dann auf einmal weg, das war auch also schon enttäuschend. Und die war ja dann völlig zerstört über Wochen und Monate, konnte man sich die angucken. Mhm. Fahren auch viele Leute dran vorbei, dass die dann repariert wurde oder erneuert wurde, war schon ein Segen. Da kann man den Firmen auch mal nochmal dankbar sein im Nachhinein. Ja, ne?
Sonst wäre der ganze Park da drumherum in den Teich, der wäre dann tot gewesen. Ja. Also. Ja, und dementsprechend, warum sollen wir es nicht auch mit solchen Denkmälern hinbekommen? Wir verfolgen es auf jeden Fall weiter, die Geschichte geht nicht zu Ende und ich denke mal, vor allen Dingen nach der Wahl, da kann man den Versprechen, die da getätigt werden, vielleicht auch ein bisschen mehr noch Vertrauen schenken, sage ich jetzt mal. Jetzt vor der Wahl, da wird natürlich viel erzählt, ich will da jetzt auf keinen einzelnen verweisen, so generell ist es ja im Wahlkampf, klar, da verspricht man gerne solche schönen Sachen, aber das Thema wird sich noch ein bisschen länger hinziehen. So, und jetzt gucken wir mal nach Hülz. Und zwar nicht in die Fußgängerzone, sondern wir gucken auf den Acker von Bauer Ovelei. Da findet nämlich jetzt am Wochenende das große Schützenfest statt. Da bist du im Thema, Patrick.
Ja.
Ja, erzähl mal. Ja.
Ich habe mich gestern mit dem Jochen Rüwoll unterhalten. Jochen Rüwoll ist der Geschäftsführer des Vereins. Und die Vorbereitungen, wie das so ist in so einer Woche, die laufen jetzt natürlich auf Hochtouren. Er hat erzählt, also die letzten Genehmigungen kommen mit so rein. Habe ich ihn auch angesprochen auf das Thema Sicherheit, weil bei Großveranstaltungen in Marbella zuletzt immer Zank um die Sperren, die man da errichten muss. Wie macht man das? Lkw-Fahrer und so weiter. War in dem Fall jetzt wohl kein Problem. Die haben sich alle vorher an so einen runden Tisch gesetzt, alle Beteiligten, haben es dann hingekriegt. Also der Bauer Ovelei, der da ist, der Landwirt Ovelei, der hat gute Connections zu seinen Kollegen, die sind jetzt mit vier Traktoren da vor Ort, stellen die Wege zu, damit ist das schon mal geritzt, ein paar Pkw kommen dazu, dann haben sie da die Sicherheit, also die man da braucht. Ansonsten parken ist da wie üblich möglich gegenüber am Schwimmbad und so weiter. Entlang der Straße muss man gucken, wo man da parkt. Und das Zelt steht schon seit ein paar Tagen und die sind guter Dinge, da jetzt ein schönes Fest zu machen. Hoffen natürlich auf gutes Wetter, wie immer beim Schützenfest. Und das Neue ist jetzt, dass erstmals auch Frauen mit schießen dürfen. Und zwar weit über das Insignien-Schießen hinaus, nämlich bis zum finalen Schuss am Sonntag übrigens.
War das bisher zweigeteilt, dass die bis zum Insignien-Schießen durften und danach
nicht mehr? Anscheinend ja. Oder er hat es mir so erzählt. Aber ich wüsste gar nicht, dass da mal Frauen mitgeschossen haben in Hülz. Habe ich zumindest nie gesehen.
Na gut, lohnt dann ja auch nicht, wenn du sowieso nicht weiterkommen kannst.
Ja, ne, dann kannst du halt nur einen Apfel abschießen und dann dir ins Regal stellen. Aber man will halt, wenn, dann will man auch Königin werden von eigenen Gnaden. Also die meisten Königinnen, die werden halt eben gekrönt, die werden gewählt. Ne? Mhm. Und das wäre jetzt dann eine Möglichkeit am Sonntag, dass sich da erst einmal selber eine Königin auf den Thron schießt. Ne? Also soll wohl auch schon zwei Anwärterinnen geben, hat er mir gesagt. So Jochen Rüwoll, also können wir gespannt sein. Und eine Neuerung ist auch, die haben das Ganze einen Tag vorgezogen. Bisher wurde in Hülz auch montags geschossen, so wie in Fremdrup ja auch, haben ja früher viele Vereine gemacht. Die haben sich jetzt aber überlegt, nee, wir ziehen das einen Tag vor, dann gibt es einen Tag mehr, wo man länger feiern kann. Ne? Also die Schützenvereine haben ja auch Problem, man muss das ja finanzieren. Das sind auch ein paar 10.000 Euro, die der ganze Spaß da kostet. Das muss ja reinkommen, das Geld. Und wenn ich den Leuten länger Gelegenheit gebe, mal eine Bratwurst zu essen und auch ein Bier zu trinken, dann ist das umso besser für die.
Ja, und sonntags haben ja auch mehr Leute Zeit. Also für Montag musst du dich dann ja immer irgendwie Urlaub nehmen. Ja. Sonntag ist es dann ja, haben die meisten ja in der Regel frei, von daher. Ja.
Du musst auch noch den Dienstag frei haben, wenn es mal länger wird.
Das stimmt.
Das ist je nach Alter auch den Mittwoch und Donnerstag.
Ja, also, am besten die ganze Woche Urlaub nehmen.
Ja, also. Ich meine, echter Schütze macht das natürlich im Vorfeld schon, dass er sich die Tage sichert, aber das breite Publikum ist natürlich auch wichtig. Mhm. Das vergisst man nämlich immer, dass Schützenvereine vor allen Dingen auf diesen ganzen Getränke- und Essensverkauf angewiesen sind bei diesen Feiern, weil ja nur mit Mitgliederbeiträgen lässt sich so ein Schützenfest nicht finanzieren. Das wäre deutlich zu wenig.
Waren das nicht auch die Hülser Schützen, die auch so oft auf das Weinfest in Hülz angewiesen waren, da unbedingt Getränke verkaufen zu können, damit das Schützenfest auch stattfindet?
Ja, also die haben regelmäßig halt einen Bierstand auf dem Weinfest in Hülz und ohne Weinfest gäbe es kein Schützenfest.
Das wäre dieses Jahr ganz beinahe ausgefallen.
Das wäre dann eine knappe Geschichte gewesen. Ne? Aber so ist alles gut, es läuft alles und dann hoffen wir auf ein schönes Schützenfest jetzt am Wochenende.
Ja. Und wer es werden wird, das erfahrt ihr live bei uns. Wir sind nämlich wieder vor Ort, Katharina und ich werden wieder mehrere Kameras, kleine Live-Regie und alles mit einpacken und dann sitzen wir da und werden das Königsschießen ab ca. 14 Uhr live begleiten in voller Länge und dank unserer Sponsoren auch wieder kostenlos. Das heißt, ihr könnt den Link gerne an alle Welt verteilen, auch an Leute, die noch kein Abo haben. Die sollten trotzdem ein Abo abschließen, natürlich. Nein, aber wir haben es dank unserer Sponsoren kostenlos wieder und werden darüber berichten, werden sicherlich auch ein paar vom Schützenverein mal mit dabei sitzen haben, die mitkommentieren. Und ich kann immer wieder nur sagen, es ist eine super spannende Sache. Selbst wenn man mit Schützenfesten nichts am Hut hat, aber dieses Königsschießen, das ist richtig spannend. Vor allem, wenn dann so der letzte Fitzel da noch hängt und dann so zwei, drei Leute um, ja, jeder könnte es jetzt werden und fällt er jetzt, fällt er nicht. Lohnt sich einzuschalten.
Absolut.
Wie gesagt, Sonntag ab, ja, ich denke mal, wir werden so 14:45 oder so online gehen in etwa.
Genau.
Einfach mal den Artikel offen halten. Irgendwann hört ihr uns sprechen, dann sind wir live.
Ja. Wir kriegen, also wer die Push-Benachrichtigung von der App aktiviert hat, kriegt
genau.
auch einen Push.
Ja. Das lohnt sich sowieso immer. Da kriegt ihr auch andere Pushs noch für alles, was wichtig ist. Aber da erfahrt ihr dann auf jeden Fall auch ab, wann wir unseren Stream starten.
Ja, und das ganze Programm finden Sie bei uns auf der Seite, auch mit dem Statements von dem Jochen Rüwohl,
genau.
was so ist. Und
genau,
das Fest ganze Programm.
Zug und
ja.
was sonst noch so
genau,
drumherum
ne? Da gucken sie rein, dann wisst
ja.
ihr alles.
Wir begleiten es ja sowieso textlich, fotografisch auch. Also von daher das ganze Rundum-Paket, das findet ihr bei uns im Web und in der App dann auf jeden Fall. Gut, und das ist eine von den Veranstaltungen am Wochenende. Wir haben noch mehr.
Ja, wir haben sogar einige. Am Samstag wird es auf dem Flugplatz Lohmühle wieder laut und schnell. Dann rasen wieder ganz viele Autos über die Landebahn bei dem Cars and Planes. Das gab es schon im April. Damals war ich da, habe da live berichtet. Genau, und jetzt ist die nächste Auflage das macht wieder die Autofirma Rehberg aus Haltern, die das organisiert. Das geht von 10 bis 17 Uhr am Samstag. Und es gibt wieder Viertelmeilenrennen, Autotreffen, also Oldtimer, Youngtimer, getunte Autos, gibt wieder eine Fressmeile, also so wie man das kennt. Karten gibt's auch noch, ich habe gerade ehrlich gesagt nicht im Ganzen, ich glaube 20 Euro kostet eine Besucherkarte, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Am besten nochmal nachgucken, das findet man raus. Genau,
bei
dann
Website,
auf der Webseite natürlich. Dann ist ebenfalls am Samstag von 11 bis 17 Uhr das Sommerfest im Tierheim in Mahl. Die feiern 70 Jahre gelebten Tierschutz hier in Mahl. Da sind neben dem Tierheim sind die Streunerkatzen dabei, die Igelhilfe, die Hühnerrettung, die Eichhörnchenhilfe, die Pfötchenliebe. Es gibt Tombola, es gibt Sachen zu kaufen, die Hunde werden vorgestellt. Also da lohnt sich ein Besuch definitiv auch. Dann ist am Samstag ab 19 Uhr geht das Gemeindefest in St. Pius los und zwar mit einer Besonderheit, dem Sakro-Rock. Das ist dieses Mal, treten nicht fünf Gruppen auf, sondern drei Gruppen, deswegen heißt es erstmals drei live. Da ist der Gospelchor Nameless Joy aus Haltern dabei, dann das Vokal-Ensemble Vocalicious aus Recklinghausen und Gastgeber ist die Sakro-Rock-Band Maranatha, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Mahl. Genau, das ist Auftakt zum Gemeindefest, das dann in St. Pius Samstag und Sonntag läuft. Da kann man auch mal vorbeigucken.
Lohnt sich übrigens immer, muss ich dabei sagen, ich kenne von früher noch, war ich immer sehr gerne, muss ich sagen,
okay.
bei den Konzerten. Selbst wenn man mit Kirche nichts am Hut hat, damit hat das im Grunde genommen auch nicht
genau.
viel zu tun. Es ist einfach richtig gute Musik. Und dann halt in dem Ambiente, die Kirche ist ja auch ganz nett da. Eine schöne, moderne, also lohnt sich auf jeden Fall mal
vorbeizuschauen. Genau, ein Eintritt ist frei, wenn ich mich richtig
ja.
erinnere. Also kann man einfach vorbeigehen und sich ja mal ein bisschen gute Musik anhören. Gute Musik ist auch ein Stichwort. Der Chor Cantiamo aus Castrop-Rauxel veranstaltet eines seiner beiden Jahreskonzerte an diesem Wochenende bei uns im Mahl und zwar in der Kirche Christ König in Sickingmühle. Das ist ebenfalls, glaube ich, am Sonntag um 17 Uhr. Eintritt kostet 15 Euro. Im Mittelpunkt stehen die Werke Missa Festiva und A Little Jazz Mars. Genau, also da auch nochmal Musik in einer Kirche. Wir bleiben kirchlich unterwegs. Es sind aktuell sehr viele Gemeindefeste. So auch in Liebfrauen am Samstag und Sonntag. Am Samstag geht es um 18 Uhr los mit Musik von DJ Manuel. Und am Sonntag gibt es erst um 11 Uhr einen Gottesdienst und anschließend ein Familienfest. Und dann auch noch frisch reingekommen heute, Sommerfest der Hembrauker am Sonntag von 11 bis 17 Uhr an der Museumswiese am Hembrauk. Also wir haben wieder viele Veranstaltungen, viele Interessen vertreten, kann man sich auf jeden Fall was raussuchen und ist auch noch nicht vollständig, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ergibt sich ja noch mehr Veranstaltungen.
Ja, man könnte denken, Anfang September ist Herbst und der Sommer ist vorbei, aber
ja.
es ist doch noch einiges los. Ne?
Ich finde auch immer noch, also ich weiß, es ist noch Spätsommer, aber im September immer noch Sommer, also von Sommerfest zu reden, da bin ich dann auch im ersten Moment immer so, ja, so ganz Sommer ist nicht mehr, aber ja, es ist ja noch Spätsommer, also man kann es so natürlich noch nennen.
Ja, ja, und es gibt auch schon Dominosteine, habe ich gesehen.
Oh, hör auf, bitte.
Ja, ich war letzte Woche geschockt, als ich im Supermarkt war.
Nee, ich war froh, ich war nur über die Preise geschockt, dass die jetzt 4 Euro kosten teilweise, finde ich schon
nicht schlecht.
Von Hammer.
Also, vor Dezember schon irgendwie Weihnachtssüßigkeiten essen? Nee, wirklich nicht.
Doch. Das ja. Also, ja,
ich glaube,
aber
es liegt
dass
an
die
meiner
jetzt
Erziehung.
Im August da schon lagen.
2:1.
Ja, das liegt an meiner Erziehung und an meinem Aufwachsen.
Dann darfst du nicht in die Niederlande fahren, die haben ein ganzes Jahr über Spekulatius. Die lieben das. Kriegst du übrigens auch in der Südsee, in den ehemaligen niederländischen Kolonien, so am Strand verkaufen die tatsächlich Spekulatius da. Oh,
nee, wirklich nicht. Das ist Weihnachten, nicht Sommer.
Langweilig wird euch auf jeden Fall nicht werden, wie ihr seht. Für alles, was vielleicht noch nachkommen könnte an Terminen, guckt auch auf unsere Website. Wir halten das natürlich aktuell und wenn ihr dann spontan irgendwie noch los wollt, einfach mal einen Blick bei uns drauf werfen und dann seht ihr auf jeden Fall, wo was los ist.
Genau.
Und ansonsten sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke, Katharina.
Danke dir.
Danke, Patrick.
Frohes Fest, guten Rutsch.
Ganz genau. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Tschüss.